Willkommen bei History Lost in Time. Geschichte von einem Interessierten für Interessierte. Und willkommen bei Episode 22 dieses Podcasts. Ja, Podcast. Das heißt, keine Bilder, keine Videos, nur Audio. Muss ich wohl dazu sagen, wenn ich sehe, wie viele Leute auf YouTube innerhalb der ersten Minute abschalten. Ein Problem, das es auf den Podcast-Plattformen vermutlich nicht gibt. Zur Begründung der Themenwahl. In dieser Episode geht es um den Rundfunk im Dritten Reich während des Krieges mit Schwerpunkt auf dem Ausland. Ich werde besprechen, wie die Rundfunkpolitik in den deutsch besetzten Gebieten war und ein kurzes Fazit ziehen. In der nächsten Rundfunkepisode wird es dann exklusiv um die deutschsprachigen Sendungen der alliierten USA, Großbritannien und Sowjetunion gehen. Politische Hintergründe und Interpretationen. Keine Agenda meinerseits. Die Quellen. Radio unterm Hakenkreuz von 1933 bis 1945, die Geschichte des Rundfunks in Deutschland. Herausgeber Hans Sarkowitsch, Produktion Hessischer Rundfunk 2004. Wer mehr wissen möchte, dem sei diese Zweier-CD-Box ans Herz gelegt. Rundfunk in Deutschland, herausgegeben von Hans Bausch, Band 2, Ansgar Diller, Rundfunkpolitik im Dritten Reich, Deutscher Taschenbuchverlag, München 1980. Das Standardwerk bezüglich Rundfunkpolitik im Dritten Reich. Geheime Sender, Herausgeber Hans Sarkowitsch, Produktion Hessischer Rundfunk und Deutsches Rundfunkarchiv, 2016. Wer viel mehr wissen möchte, dem sei diese 8er-CD-Box ans Herz gelegt, die sehr viele Originale aus der Zeit beinhaltet. Das Rundfunkpolitikbuch von Ansgar Diller pickt 4 von den Deutschen besetzte Gebiete beispielhaft heraus: die Tschechoslowakei, Polen, Norwegen und die Niederlande. Man kann das jedoch auf nahezu alle Gebiete übertragen, da sich die Maßnahmen sehr ähneln, allein die zeitlichen Abläufe unterscheiden sich. Nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei in 2 Schritten, Herbst 1938 und März 1939, gab es 3 Zonen auf dem Gebiet dieses nicht mehr existierenden Staates. Das Sudetenland, das nun dem Reich angehörte und daher auch den normalen Reichsrundfunk hörte, die Slowakei, die autonom agierte, und das Protektorat Böhmen und Mähren, das autonom wirkte, aber es nicht wirklich war. Es gab zwar weiterhin eine tschechische Regierung, aber diese unterstand einer deutschen Besatzungsbehörde und hatte im Laufe der Zeit auch immer weniger zu melden. Während es in der Slowakei einen eigenständigen Rundfunk gab, in dem es nur eine kleine deutsche Stunde von 45 bis 75 Minuten Länge pro Tag gab, blieb es in Tschechien zunächst bei einem autonomen, wenn auch zensierten tschechischen Sendebetrieb unter deutscher Aufsicht. Es gab tschechischsprachige Inhalte, aber das Ziel der Sendungen waren eigentlich die Deutschen im Protektorat, nicht die Tschechen. Das Programm bestand zum Großteil aus Übernahmen des Reichsrundfunks. Sowohl die Besatzungsbehörde als auch die Wehrmacht mischten bei den Inhalten mit. Als Folge davon grassierte unter den Tschechen, trotz Verbots, das Abhören ausländischer Sender. Dafür wurden zahlreiche Hochantennen von den Tschechen installiert, damit man sowohl Radio Moskau als auch die tschechischen Dienste der BBC gut empfangen konnte. Erst Mitte 1941 gingen die deutschen Behörden aktiv dagegen vor. Auslöser dafür war die weite Verbreitung von Propagandaparolen dieser Sender, andererseits aber auch die Versetzung von SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich nach Tschechien, der wesentlich härter vorging als der eigentliche Reichsprotektor Konstantin von Neurath und für zahlreiche Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich war. Als Strafmaßnahme ließ Heydrich im Januar 1942 15.000 Radios beschlagnahmen, eine generelle Beschlagnahmung gab es aber nicht. Im März 1943 kam zudem eine Verordnung heraus, nachdem die Kurzwellenkomponenten aus allen Radios entfernt werden mussten. Wer sich nicht an diese Regeln hielt, riskierte Zuchthaus und Todesstrafe. Natürlich hielten sich die Tschechen nicht daran. Speziell nach dem erfolgreichen Attentat auf Heydrich 1942 gab es nur noch ein Gegeneinander, nicht mehr ein Miteinander in Tschechien. Der autonome tschechische Rundfunk ging 1942 komplett in deutschem Besitz auf. In den letzten Tagen des Krieges, Anfang Mai 1945, gelang es tschechischen Freiheitskämpfern, die Funkhäuser in Prag und Pilsen zu erobern und für eigene Verlautbarungen zu verwenden. Deutscher Beschuss konnte die Sendungen nur kurz unterbrechen, aber nicht komplett unterbinden. In Polen entwickelten sich die Dinge anders. Die dortige deutsche Besatzungspolitik war wesentlich restriktiver. Während des Feldzuges hatten mobile deutsche Sender sich auf polnische Frequenzen gelegt, um Chaos zu verursachen. Das wurde später auch in anderen Feldzügen so gemacht. Gab es anfangs noch polnischsprachige Sendungen der deutschen Sender, so wurde schon im Oktober 1939 der Befehl erlassen, alle Radios im Generalgouvernement zu beschlagnahmen. Die dem Reich angeschlossenen polnischen Gebiete, die nun zu Westpreußen oder dem Wartegau gehörten, waren davon nicht betroffen. Das kulturelle Leben der Polen im Generalgouvernement endete schlagartig. Was ihnen blieb, waren Lautsprecher, Durchsagen und reine Nachrichtenblätter. Ausnahmen galten nur für Reichsdeutsche und einige nicht-polnische Slawen, wie zum Beispiel Ukrainer und Guralen. Und wer jetzt nicht weiß, wer die Guralen sind, ich gebe zu, von denen hatte ich auch noch nicht gehört, das sind Westslawen, die an der polnisch-tschechischen und polnisch-slowakischen Grenze leben. Natürlich gaben nicht alle Polen ihre Radios ab. Das Abhören von ausländischen Sendern war verbreitet, allerdings sehr gefährlich. Sowohl der Besitz von Radios als auch das Abhören ausländischer Sender führte harte Strafen bis hin zur Todesstrafe nach sich. Gerade in Polen waren die deutschen Besatzer sehr hart und sehr brutal. Es gab ab 1940 ein paar Ausnahmeregelungen für Polen. Danach konnte die polnische Bevölkerung Ausnahmegenehmigungen für den Radiobesitz beantragen, das wurde aber kaum genutzt. Die Rundfunkpolitik im Generalgouvernement sorgte regelmäßig für Streit zwischen dem von Joseph Goebbels geleiteten Propagandaministerium und der deutschen Besatzungsverwaltung unter Hans Frank. Goebbels blieb hier jedoch siegreich und konnte sich immer durchsetzen. Frank hatte ursprünglich die Hoffnung gehabt, einen eigenen Rundfunkbetrieb unter seiner Kontrolle aufzusetzen. Nach der Niederlage bei Stalingrad gab es eine leichte Kurskorrektur. Es wurde der Versuch gemacht, die Polen etwas mehr in den Rundfunk zu integrieren. Hier zogen die Gouvernementverwaltung und das Propagandaministerium ausnahmsweise mal am selben Strang. Die SS und die NSDAP hintertrieben diese Bemühungen jedoch. Außerdem war aufgrund der brutalen Besatzungspolitik die polnische Bevölkerung sowieso nicht mehr an solchen kleineren Zugeständnissen interessiert. Radio Moskau und der polnische Dienst der BBC sendeten zahlreiche polnischsprachige Programme und die wurden auch regelmäßig abgehört. Aus England kamen im Herbst 1944 täglich 11 polnische Programme, aus der Sowjetunion sogar täglich 28. In Norwegen gab es nach der Besetzung im Frühjahr 1940 erstmal keine allgemeine Beschlagnahmung von Rundfunkgeräten. Von Anfang an jedoch waren die BBC-Sendungen für Norwegen ein Problem für die deutsche Besatzungsmacht. Im August 1941 wurde der zivile Ausnahmezustand ausgerufen und in Teilen Norwegens wurden die Rundfunkgeräte eingezogen. Ausnahmen galten nur für deutsche und für norwegische Kollaborateure. Grundsätzlich gab es in Norwegen einen eigenen Rundfunkdienst, der während der Besatzungszeit zwei Programme ausstrahlte. Ein norwegisches für die norwegische Bevölkerung und ein deutsches für die Wehrmachtsgarnison. Anfangs war das norwegische Programm dominierend, das kehrte sich aber schnell um. 1943 waren die meisten Programmanteile deutsch, norwegisch war marginalisiert worden. Da die Norweger aber sowieso den norwegischen Dienst der BBC hörten, machte das in der Praxis kaum einen Unterschied. Während der Besetzung der Niederlande wurde als Kriegsgrund unter anderem die Verletzung der Neutralität im Rundfunk durch die Niederlande genannt. Da die Niederlande neutral waren, brauchte Deutschland irgendeine Art von Rechtfertigung für den Einmarsch. Zugegeben, die Niederlande hatten nicht gerade deutschfreundliche Inhalte ausgestrahlt. Allerdings ist das noch lange kein Grund für einen Einmarsch. Goebbels selbst sprach jedoch öffentlich davon, von daher war es Teil der Einmarschbegründung. Während des Einmarsches gelang es, die niederländische Rundfunkinfrastruktur, so zum Beispiel den Sender Hilversum, intakt zu erobern. Der holländische Rundfunk konnte also mehr oder weniger unterbrechungsfrei weitersenden. Allerdings wurde das Programm auf Musik und von den Deutschen zensierte Nachrichten reduziert. Wie auch in Norwegen wurde in Holland eine Abteilung in der Besatzungsbehörde etabliert, die sich mit dem Rundfunk auseinandersetzte und ihn kontrollierte. Die von den Deutschen genehmigten Sendungen des holländischen Rundfunks wurden von der Bevölkerung jedoch abgelehnt. Sie hörte stattdessen die Sendungen der niederländischen Exilregierung über die BBC. Deutsche Propagandakampagnen blieben ohne Wirkung. Auch Strafen waren letztlich wirkungslos. Nachdem die niederländische Bevölkerung 1943 teilweise gestreikt hatte, wurde auf Betreiben der SS der Bevölkerung der Radiobesitz verboten und die Geräte beschlagnahmt. Ausnahmen gab es nur für deutsche und niederländische Kollaborateure. Abschlussworte. Ähnliche Maßnahmen gab es in anderen besetzten Gebieten wie Frankreich, Belgien, Luxemburg, Serbien, Griechenland und der Sowjetunion. Die Propagandamaßnahmen der Deutschen blieben jedoch erfolglos. Die Sendungen der Deutschen wurden als Besatzungsradio empfunden und abgelehnt. Und egal wie hart die Deutschen durchgriffen, die lokale Bevölkerung hörte illegal Auslandssendungen ab, vor allem die BBC und Radio Moskau.
Vielen Dank fürs Interesse!